schönen guten Morgen und willkommen zur dritten und letzten Folge unserer täglichen Neuro-News-Updates vom DGN aus Berlin im Rahmen unserer Roche-Nervennahrung-Podcast-Reihe. Heute begrüßen Sie, wie angekündigt, Professor Sarah Hoffmann und unser Gast Dr. Daniela Rau und natürlich ich selbst, Matthias Meurer vom Klinikum Würzburg-Mitte. Herzlich willkommen. Wir sitzen wieder in unserer Moderationskabine auf dem DGN und freuen uns auf die dritte Folge. Ich sitze wieder mit Professor Sarah Hoffmann hier, meiner charmanten Co-Moderatorin, und wir haben heute einen Gast bei uns.
Ja, heute sind wir nicht zu zweit nur, sondern zu dritt, und ich freue mich sehr, Frau Dr. Daniela Rau, dass Sie hier sind, niedergelassene Neurologin. Das freut mich auch sehr, dass wir heute vielleicht nochmal eine andere Perspektive bekommen, mit einem ganz klaren MS-Schwerpunkt und auch, wie ich gelernt habe, einem assoziierten Studienzentrum Neuropoint, richtig?
Genau, richtig, Frau Kollegin.
Wo sowohl IITs durchgeführt werden, als auch für Studien oder für Interventionsstudien rekrutiert wird.
Genau. Lieben Dank für die Einladung, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ja, schön, dass du da bist, Daniela. Toll.
Danke dir.
Du hast ja letztlich einen MS-Schwerpunkt, das haben wir eben schon gehört. Und natürlich interessiert uns total, was hat dich denn bewegt jetzt, was die MS Neues gebracht hat auf dem Kongress?
Also ich denke, wie viele von uns natürlich bewegt worden sind, bereits beim ECTRIMS mit den neuen Diagnosekriterien. Wir standen ja damals oder saßen in der Session und haben dann so den ersten Kommentar gehört, oh ja, die Kriterien sind irgendwie kompliziert, aber irgendwie doch nicht, aber ich muss selber sagen, dass ich noch nicht richtig verstehe, wie ich sie anwenden kann. Und da saßen wir als Zuhörer erstmal in der Session, waren so ein bisschen irritiert. Und wir mussten erstmal wirklich den Text, der uns ja, ich glaube, das ging allen so, erstmal begreifen, was da so Neues auf uns zukommt. Und vor allem wir in der Niederlassung sind dann natürlich mit auch neuen Herausforderungen konfrontiert worden, weil wir natürlich auch mit niedergelassenen Radiologen zusammenarbeiten und da ein bisschen andere Hürden noch zu bewältigen haben, wie das jetzt zum Beispiel im Setting in der Klinik ist, wo man dann eine andere direkte Zusammenarbeit hat. Das heißt, wir sind da dann natürlich, weil die neuen Diagnosekriterien ja auch das MRT eine ganze andere Wichtigkeit zuteil werden lassen, immer mit neuen Herausforderungen dann direkt konfrontiert.
Ja, man hat ja jetzt spezifischere Parameter im MRT eingeführt, Central Vein Sign, PEARLS. Siehst du da überhaupt eine Möglichkeit, dass man das im ambulanten Setting realisieren kann mit den Kollegen?
Das war nämlich genau das Erste, wo wir dann versucht haben, mit unseren Neuroradiologen, die jetzt schon sehr versiert sind, auch direkt Rücksprache zu halten, wie das überhaupt so in den Alltag überhaupt zu integrieren ist. Weil man muss ja davon ausgehen, wenn wir jetzt einen Patienten haben mit einer Erstvorstellung, das heißt, es kommen ja breite Massen zu uns, auch gerade im Hinblick auf die frühere Diagnose der MS, also auch gerade beim radiologisch isolierten Syndrom, dass denn die Sequenzen per se schon integriert sein müssten in das MRT-Protokoll. Natürlich mit einer genauen Anforderung von uns Neurologen, aber da sind wir dann schon so ein bisschen auf Seiten der Radiologie, die ja dann auch immer mit der Wirtschaftlichkeitsseite denken, so ein bisschen auf, ja, wie soll ich sagen, sehr verhaltene Weigerung gestoßen. Und zuerst mal, wir müssen das prüfen, ob das überhaupt einstellbar ist.
Gut, man kann sagen, wir können ja weiterhin die 2017er Diagnosekriterien anwenden, das ist ja ganz gut. Aber gerade in Grenzfällen, was ja gar nicht so schlecht ist, wenn man da eben spezifische MRT-Marker hat, werden wir die Neuroradiologen wahrscheinlich brauchen und nicht unbedingt um die herumkommen. Stichwort Riss, das hattest du ja schon erwähnt. Mhm. Ne? Wie nimmst du das denn auf, dass jetzt das Riss sozusagen ohne klinisches Entsprechung auch wahrscheinlich im bestimmten Kontext als MS gelten kann?
Also für mich war so die erste Reaktion, als ich die neuen Diagnosekriterien gehört habe, oh, ich muss überlegen, welche meiner Patienten ich am Montag anrufen muss und jetzt sagen muss, wir haben eigentlich die Diagnose einer MS vorliegen nach den neuen Diagnosekriterien. Und ich finde, die neuen Kriterien sind Diagnosekriterien, aber für mich nicht direkt Behandlungskriterien. Das heißt, ich denke, wir sind trotzdem immer noch auf der Suche, welche Patienten behandeln wir jetzt in dem Moment und wo diagnostizieren wir. Und ich muss natürlich aus Sicht in der Niederlassung sagen, auch im Hinblick auf differenzialdiagnostische Abklärungen auch weiterhin, ist für mich der Liquor trotzdem immer noch ein wichtiges Tool. Also ich würde auf jeden Fall, so wie du es gerade gesagt hast, in diesen individuellen Fällen auf die MRT-Kriterien zurückgreifen. Aber wie gesagt, wir müssen einfach Protokolle etablieren, damit das auch funktioniert. Würde aber dennoch, und ich glaube, das ist halt auch die deutschere, in Anführungszeichen, Herangehensweise obliqua als Parameter nicht verzichten wollen. Was ich aber gut finde, ist, dass die Opticus neuritis einfach als fünfte Topografie hinzugezogen wurde. Man muss natürlich sagen, in der Niederlassung war von unserer Seite das jetzt auch nicht verwunderlich und eher etwas, so wie wir gesagt haben, das ist für uns irgendwo klar und deutlich umsetzbar und verständlich direkt.
Darf ich nochmal, ich finde die Unterscheidung, die Sie gemacht haben, sehr gut, der Diagnose und nicht Behandlungskriterien. Und ich würde gerne nochmal an unseren gestrigen Podcast anknüpfen, weil ich in so einer Overlap-Session war mit Neurologinnen und PsychiaterInnen und da diskutiert wurden, ob nicht neuropsychiatrische Symptome oder rein psychiatrische, aber in dem Kontext mit dem bildgebenden Befund eben auch als Schub herangezogen werden können, als klinisches Kriterium. Wie ist da Ihre Meinung zu?
Also ich habe da eine ganz klare Meinung. Es gibt ja ganz klare MS-Symptome und Herr Giovannoni hat da auch ein ganz klares Statement dazu, warum unsere MS-Patienten sehr früh in Frühberentung gehen. Das ist oftmal die Kognition und die Fatigue. Und wenn so ein wichtiges Symptom von uns Neurologen bei Auftreten nicht als MS-Symptom gewertet wird, würde ich mich nicht als klinisch praktischer tätiger Neurologe empfinden, sondern das würde ich durchaus als MS-Symptom werten und bei dementsprechend radiologischen und liquordiagnostischen Kriterien für eine Behandlungsindikation heranziehen.
Du machst mich jetzt glücklich, weil du mir nicht widersprichst.
Das finde ich super, Matthias. Sehr schön.
Ja, lass uns vielleicht beim Thema MS noch bleiben, von den Diagnosekriterien so ein bisschen hin zur Therapie. Ich meine, da hat sich ja jetzt auch viel getan, ist ja auch letztlich immer wieder Thema in den Sessions gewesen, die neuen Therapieoptionen. Was bewegt dich da am meisten?
Also ich muss sagen, mich hat in letzter Zeit natürlich die PDK-Inhibitoren sehr bewegt. Wir sind Studienzentrum, haben bei den Evobotinib-Studien auch mitgemacht und waren natürlich bei Publikation der Ergebnisse, also man will ganz ehrlich sagen, geschockt. Ja, wir haben Patienten darüber betreut und haben da sehr viel Hoffnung in die Ergebnisse gesetzt und das war für uns erstmal ein dauber Rückschlag. Deswegen war jetzt gerade, was Tolibutinib anbelangt, wir waren zielgespalten und haben zuerst gedacht, ob da jetzt praktisch positive Studienergebnisse rauskommen. Wir haben wirklich ein bisschen gezweifelt. Und dann war natürlich die Publikation der Ergebnisse. Und man muss sagen, wir haben es zielgespalten aufgenommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, die Gemini-Studien waren natürlich ganz klar, dass wir keine Überlegenheit hatten, was wirklich die Schubaktivität anbelangt. Und man muss ganz klar sagen, dass ja das auch im Fokus unserer Therapie liegt, gerade bei frühen, sage ich mal, Patienten wirklich eine Therapie zu initiieren, die auch die Entzündungsaktivität ausreichend unterdrückt. Was uns ein bisschen zurückgelassen hat, ein bisschen Ratlosigkeit der Einordnung, ist, dass dann wir gesehen haben, dass aber die Behinderungsprogression wirklich jetzt auch versus dem Komparator wirklich einen deutlichen Punkt gebracht hat und dann natürlich aber auch die Ergebnisse der Herkules-Studie, wo wir praktisch natürlich nicht gegen Komparator vergleichen, aber wo wir schon gesehen haben, da ist eine 30%-Marke praktisch geknackt worden, wo wir dann sagen, wie ordnen wir diese Therapie ein? Nicht zu vergessen, natürlich unter dem Aspekt der Nebenwirkungen. Das heißt, wir in der Ambulanz sind wirklich sehr gespannt, wenn dieses Medikament zur Zulassung kommt, was praktisch da dann für ein Label dahinter steht und für eine Indikation. Weil das, glaube ich, ist für die Kommunikation auch sehr wichtig, gerade wenn wir auch die Nebenwirkungen da berücksichtigen. Das stellt uns für neue Herausforderungen, muss man echt sagen.
Das ist wirklich spannend. Das war auch heute Morgen, war ja das große KKNMS-Symposium mit der DMSG zusammen. Luisa Klotz hatte die Studiendaten ja auch nochmal vorgestellt. Und das ist natürlich auch eine der Grundfragen, die dann sehr interessant diskutiert worden ist. Letztlich, dass man gesagt hat, wo positioniert sich das? Und dann war ja durchaus aus dem Publikum ja auch die Anmerkung, jetzt wartet erstmal die primär progressiven Daten ab, bevor da jetzt irgendwie eine Einordnung geschieht. Und da muss man ja auch in dem Kontext sagen, da bin ich ja auch ein bisschen gespannt. Wir haben ja noch mit Phenobrutin NIP auch einen anderen BTK-Inhibitor, der ja, finde ich, sehr risikobewusst auch mal gegen Ocrelizumab testet. Also letztlich eine Substanz, von der wir wissen, dass sie auch ein gewisses Potenzial zur Progressionsverhinderung hat. Also das wird sicherlich noch spannend. Also ich glaube, ich finde es toll, sage ich ganz ehrlich, dass wir jetzt was haben, was so die Tür aufstößt in die Progressionsbehandlung. Aber ich glaube, es sind tatsächlich, und das kam heute Morgen ja auch raus, doch noch einige Fragen offen. Mich würde aber noch interessieren, so die Anforderungen, die jetzt ja auch auf Nebenwirkungen wahrscheinlich mit den BTKIs auf uns zukommen, macht dir das Sorge in der Praxis?
Also ich sage mal so, wir sind ein MS-Schwerpunktzentrum. Wir sind dementsprechend ausgestattet, personell und auch ärztlicherseits, wo man sagen muss, das würde mir jetzt von den regelmäßigen Leberwerkkontrollen keine Sorge machen. Aber ich bin ehrlich, wenn man das jetzt in kleineren Zentren, kleineren Praxen etablieren muss, muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil der Patient ja unter Umständen dann, wenn die regelmäßige Leberenzympathologie nicht kontrolliert werden kann, absetzen muss. Und das muss man dann aber auch umsetzen können. Und da sehe ich einen ganz, ganz großen Punkt, vielleicht möglichen Stolperstein. Ich will jetzt nicht zu negativ klingen, aber ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, wir müssen im Moment mal diese Daten sehen, mit diesen Daten leben. Aber ich bin im Moment immer noch zwiegespalten, wie ich die Substanz wirklich einordnen soll. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch nochmal die weiteren Studien mit den anderen Substanzen abwarten, um dann wirklich ein Bild machen zu können.
Darf ich nochmal, weil fragen, weil es bei der Myasthenie eben auch ein Hot Topic ist, jetzt die KT-Zelltherapie. Es ist sowieso ein Hot Topic hier auf der DGN 2024. Auch MS-Fälle wurden präsentiert, alles, soweit ich das verstanden habe, immer noch im Rahmen einer individueller Heilversuche. Aber es wird jetzt auch Studien geben dazu. Wie ist Ihre Einstellung dazu?
Also ich muss sagen, als ich zum ersten Mal von der KT-Zelltherapie gehört habe in der Niederlassung, habe ich mir gedacht, oh, das wird was Spannendes. Aber natürlich sind wir nicht primär involviert, weil das natürlich ein sehr klinisches Setting ist. Da sind die Hämatologen dann auch noch mit First Line mit involviert. Aber jetzt mit der Zeit und wo immer mehr dann auch an Publikationen und auch an jetzt gerade wirklichen Podcasts etc. An uns auch herangetragen wurde, muss ich sagen, ich glaube, diese Therapie hat sehr viel Potenzial. Ich bin mittlerweile auch jetzt eher ein Befürworter der Therapie wie ein Kritiker, aber man muss ganz klar sagen, es gibt ja da auch Differenzierungen. Mhm. Es gibt die wirklich gegen die CD19 gerichtete Therapie, wo ich dann schon mehr Bedenken hätte, wie wenn das Ganze spezifischer auch noch mit etabliert worden wäre, wo ich jetzt vielleicht nicht alle Plasmablasten etc. dann, also die ganze B-Zell-Reihe depletiere. Da hätte ich schon noch mehr Bedenken, wenn das spezifischer wäre oder, und da gehen ja die Tendenzen hin, auch so wie ich die Kollegen verstanden habe, da muss ich sagen, würde ich mich deutlich wohler fühlen, wie wenn das jetzt diese unselektierte uns so primär herangetragene Therapie wäre, weil die Nebenwirkung würde ich natürlich auch nicht negieren wollen und wir behandeln Patienten, junge Patienten, die mit den Folgen erwachsen werden, alt werden und das, denke ich mal, muss man immer dann noch im Hintergrund halten und das einfach auch mit den etablierten Therapien auch vergleichen im Verlauf Hinblick auf Wirksamkeit. Das haben wir bei der Stammzelltransplantation gesehen, es gibt ja Daten im Vergleich zu allem zu Zumab und zu Ocrelizumab, ja, und wo sich das Ganze einreiht. Also ich glaube, da brauchen wir noch mehr Daten, wie der Langzeitverlauf ist von den Fällen, die jetzt therapiert worden sind.
Ja, und der Medical Need, also wir haben eine Studie zu Myasthenie, nehmen wir teil mit Anti-CD19-KT Zelltherapie. Wir haben gleich zugesagt, weil wir den Medical Need gesehen haben für unsere Myasthenie-PatientInnen. Ich weiß, dass die KollegInnen mit dem MS-Schwerpunkt auch angefragt wurden und sie haben gesagt, sie wissen noch nicht mal, ob sie PatientInnen finden werden, weil einfach das Ansprechen auf Ocrelizumab beispielsweise so gut ist, dass sie nicht wissen, ob sie PatientInnen identifizieren können.
Dem würde ich ganz klar widersprechen. Ja. Die haben wir. Also wir haben die Progression unter Ocrelizumab. Wir haben auch dort die Schübe unter Ocrelizumab. Ich bin mir nicht sicher, wie auch die Patientenzahlen sind von den anderen Zentren. Wir haben hohe Patientenzahlen auch unter den monoklonalen Antikörpern und wir sehen das. Und von dem her, der Medical Need ist auf jeden Fall da. Und wir haben auch Patientinnen in Vergangenheit dann doch noch auf Resorbe-Medikamente wie zum Beispiel Mitoxantron einstellen müssen aufgrund dieses Medical Needs. Also ich würde sagen, wir hätten morgen bestimmt 3 oder 4, wo wir da so eine Therapie wirklich auch im Rahmen von einer Studie zuteil werden lassen könnten.
Ja, es sind spannende Zeiten. Also ich denke, natürlich, der Medical Need bei uns ist wirklich die Progressionsverhinderung, weil die Antiinflammation, das kriegen wir relativ gut hin. Aber wo wirklich eigentlich ein Defizit noch ist, das ist eben Progression zu verhindern. Da würde man sich von so einer tiefen Depletion tatsächlich irgendwas versprechen, also von letztlich Therapien, die auch ins Hirn reingehen, was die KT-Zellen ja durchaus tun. Also das wird die große Frage sein. Wenn das gelingt, glaube ich, wird das der, ja, vielleicht die Zukunft sein, tatsächlich auch in der MS. In der Myasthenie ist klar, ich denke, da wird es die Zukunft haben. Ja, bei einer klar antikörpervermittelnden Erkrankung, wo man weiß, da gibt's ein Antigen, da spielen B-Zellen die herausragende Rolle. Bei der MS spielen zwar B-Zellen eine herausragende Rolle, aber wir wissen nicht, ob das alleine reicht. Ne? Es ist halt doch irgendwie komplexer. War ja auch heute Morgen, als Thomas Korn das nochmal in der Session letztlich gezeigt hat, total spannend eigentlich, welche Player, wenn man die Astrozyten anguckt, wenn man letztlich auch die Meningen anguckt, die Lymphknoten, die außen liegen. Es ist halt doch ziemlich komplex mit der MS.
Da gebe ich dir recht, Matthias. Es ist halt nicht eine rein Antikörper, wirklich getriggerte, in Anführungszeichen, Erkrankung. Ja.
Gab's denn noch irgendwas so, ich sag mal, in den großen Blase der MS, so wenn man an Ernährung oder Sport denkt, was dich bewegt hat?
Auf dem ja, Kongress, also ich werde auf jeden Fall meinen Patientinnen jetzt empfehlen, mal ihren Milchverzehr nochmal zu überprüfen und ob sie Frischkäse mit Kuhmilch zu sich nehmen oder doch nicht auf die Hafermilch umschwenken können. Also ich fand das wirklich sehr, sehr interessant. Wir haben viele bei uns in der Praxis auch Ernährungsvorträge für unsere Patientinnen im Bereich der Education über unser Studienzentrum. Und wir versuchen natürlich, unsere Patienten über die neuesten Entwicklungen immer zu informieren. Matthias, du kennst es, mediterrane Ernährung, faserreiche, faserarme Kost, gesättigt, ungesättigte Fettsäuren. Und da fand ich wirklich diesen Beitrag nochmal sehr interessant, weil wir natürlich uns auch sehr viel über, wir empfehlen ja immer, vermeiden Sie wirklich Schweinefleisch und reduzieren Sie da diese Aufnahme von bestimmten Säuren. Und jetzt dann zu hören, dass die Milch, wo ja im Joghurt und Frischkäse, wo wir ja eigentlich schon auch empfohlen haben, vielleicht über das Casein doch nochmal so einen proinflammatorischen Effekt.
Weil es hört sich ja fast so an, als wärst du im Vortrag von Stephanie Kürten gewesen.
Ja, genau.
Und,
genau.
Also zumindest habe ich damals auch gefragt, ist es wirklich jetzt so rigide? Und was ich aber gehört habe, je fermentierter die Milch ist, desto weniger problematisch, glaube ich, mit der antigenen Wirkung. Also das heißt, wahrscheinlich der Joghurt und auch der Käse ist dann nicht ganz so schlimm.
Ja, ich hab von Verkäufer noch mitgenommen, je älter der Käse ist, ja, desto besser ist, soll das Ganze sein, ja. Und die AA-Milch praktisch, also die Kühe unserer Großmütter, die sollen noch am wenigsten Casein enthalten. Und natürlich die Hafermilch, klar.
Wunderbar, bevor wir jetzt sozusagen abdriften, würde ich nochmal kurz in den Raum stellen. Es waren ja auch noch ein paar andere interessante Dinge zu hören. Sarah, ich glaube, du warst in einer Session zur End-of-Life Situation.
Ja, das war eine sehr, sehr schöne, tragende, spannende Session. Und wir haben alle damit zu tun in unserer Praxis. Ja, also egal, in welcher Richtung man geht und wo man sich spezialisiert, diese Dinge werden einem begegnen. Und es so blöd es klingt, aber manchmal muss man sich auch nochmal auf die ganz basalen Dinge konzentrieren. Das war eben auch Thema heute, wie überbringe ich schlechte Nachrichten? Und da wurde so ein Spike-Schema vorgestellt und S steht erstmal für Setting und es ist etwas, glaube ich, was wir in der Praxis nicht immer gewährleisten können, dass man wirklich mit den Angehörigen, mit den PatientInnen in einen ruhigen Raum geht und sich Zeit dafür nimmt, schlechte Nachrichten zu überbringen und nicht die ALS-Diagnose mit zwei anderen PatientInnen dann in einem Raum so hinzuwerfen und wieder rauszugehen und zu sagen, damit hat sich's erledigt. Ja, aber wir haben, glaube ich, in der klinischen Praxis einfach immer weniger Zeit für die Therapie einfach des Redens und da wurde heute nochmal Bewusstsein für geschärft, was ich extrem wichtig fand. Und dann kam eine sehr schöne Nachfrage, bezieht sich das denn nur auf diese End-of-Life-Dinger oder wie überbringen wir auch andere Diagnosen, zum Beispiel auch MS, wo wir wissen, es wird in irgendeiner Form sehr wahrscheinlich dann doch einen Progress geben und malen wir nicht die Zukunft zu rosig, also weil wir auch, glaube ich, in unserer Position als Ärztinnen Hoffnung vermitteln wollen. Und da gab es nochmal den Beitrag, dass gesagt wurde, ja, das ist auch richtig, wir sollten auch Hoffnung vermitteln, aber immer zwei mögliche Wege aufzeigen, dass es einerseits gut gehen kann, dass es aber gegebenenfalls auch ein schlechteres Outcome geben kann, dass man schon von Anfang an vorbereitet auf die möglichen Wege und wie man dann aber entsprechend auch reagieren kann. Das fand ich sehr, sehr nützlich, auch fürs Handling in der klinischen Praxis.
Ja, ich muss sagen, das war vielleicht auch das Besondere an dem diesjährigen DGN, dass doch auch viele gesellschaftspolitische, ethische Themen auch angesprochen wurden, dass diese ganze Breite, die ja auch unser Fach ausmacht, da zur Repräsentation gekommen ist. Das war wirklich sehr spannend. Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen in den letzten 3 Tagen auch den Flair dieser Veranstaltung hier nach draußen transportieren für all diejenigen, die eben nicht hier vor Ort sein konnten. Also mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht, insbesondere auch heute mit euch zu diskutieren, die MS nochmal zu ventilieren, was es da Neues gibt. Und ich sag bei dieser Gelegenheit auch gerne Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch. Es hat mir sehr große Freude gemacht, Matthias, die jeweils am Kongresstagesende das nochmal mit dir Revue passieren zu lassen. War mir jetzt heute auch eine große Freude. Man hat wirklich Ihre tiefe Expertise im Bereich der MS gemerkt, Frau Dr. Rau.
Danke Ihnen.
Es war ein schöner Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht in den letzten Tagen.
Das war unsere dritte und letzte Episode der täglichen Neuronews-Updates aus Berlin. Wir hoffen, es hat Ihnen, euch gefallen. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Oder einfach nach Nervennahrung-Podcast googeln. Sarah Hoffmann und ich sagen vielen Dank, dass Sie uns in den letzten Tagen bei den Neuronews die Treue gehalten haben und hoffen sehr, dass es Ihnen gefallen hat. Bis demnächst und tschüss.